Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon. Schönen guten Abend. Nach der Diskussion der vergangenen Wochen wundert es kaum. In der Generaldebatte heute im Bundestag ging es vor allem ums Klima. Darüber wollen wir gleich berichten. Ein schottisches Gericht hält die Zwangspause des britischen Unterhauses für unzulässig. Italiens Premierminister Conte reist zum Antrittsbesuch nach Brüssel. Und Hongkongs Aktivist Wong bittet nach seiner Ankunft in Berlin um internationale Hilfe. In unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um Europas Güterverkehr auf der Schiene. Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Traditionell geht es am Mittwochmorgen dann immer um den Etat der Kanzlerin, ergo um das große Ganze. Generaldebatte, also heute im Reichstagsgebäude. Vielleicht die letzte mit Angela Merkel, sollte die Koalition doch noch im Herbst zerbrechen. Und es fällt auf, wie auch schon in den vergangenen Wochen, das Klima spielte eine große Rolle, wie Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Die Kanzlerin scheint Gefallen zu finden an einer Generaldebatte, die ihre letzte sein könnte, sollte die Koalition vorzeitig zerbrechen. Natürlich lässt sie ihre Vorrednerin rechts liegen. Wieder hat AfD-Fraktionschefin Alice Weidel ihre Flüchtlingspolitik in Grund und Boden geredet. Von Merkel dazu kein Wort. Der Disput mit Jürgen Trittin von den Grünen, aber der lockt sie schon.
Man möchte darauf antworten, aber ich möchte dem Hofer nicht noch mehr Ehre geben, weil es einfach nicht stimmte. Also insofern meine...
Lassen wir es lieber. Merkel schmunzelt weiter im Text. 10 Minuten lang hat sie schon über Außenpolitik gesprochen, über ein geschwächtes Europa, das wieder stark werden müsse, trotz Brexit, gegen Trump, für Multilateralismus. Selbstkritik, auch die, made in Germany, das war einmal.
Wir müssen vor allen Dingen technologisch wieder auf die Höhe der Zeit, auf das, was Weltmaßstab ist, kommen. Wir sind das nicht mehr, wir müssen uns das eingestehen und wir müssen in diese Richtung arbeiten.
Damit ist sie bei dem Thema, mit dem sie sich vor langer Zeit als Klimakanzlerin einen Namen machte. Merkel weiß, dass auch ihre eigene Regierung, ihre Kanzlerschaft daran hängt. Schwarz-Rot soll liefern, die Chefin findet große Worte für die Klimafrage.
Ich ordne sie so ein, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife.
Das ist ein ökonomischer und naturwissenschaftlicher Nonsens,
hatte ihr Alice Weidel zuvor vorgehalten. Während die Kanzlerin Industriemanager zitiert, die nach grünem Strom riefen und damit weiter seien als so mancher hier im Hohen Hause, wirft die AfD-Politikerin Merkel vor, das Land zu ruinieren.
Diese Regierung trägt die Verantwortung für die Demontage der Autoindustrie durch Klimaschutzwahn und E-Auto-Planwirtschaft.
Aber Angela Merkel macht Druck. Der Ausbau der Windenergie zum Erliegen gekommen. Es fehlen Leitungen für den Ökostrom, klagt die Kanzlerin. Das müsse sich ändern.
Und deshalb müssen wir auch bereit sein, Gerichtsverfahren und Einsprüche zu verkürzen, um da wirklich voranzukommen. Und wir müssen verhindern, dass es eine Art Arroganz derjenigen, die in der Stadt leben, gegenüber denjenigen, die auf dem Land leben, gibt. Und wir müssen ein neues Bündnis von Stadt und Land schaffen.
Da klatschen auch die Grünen. Und doch, Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist in Hochform. Sie greift den Einwurf des einstigen Umweltministers auf, der die Kanzlerin offenbar so ärgerte.
Der Zwischenruf von Jürgen Trittin war, wer hat denn 14 Jahre lang nichts gemacht? Er hat nämlich recht. 14 Jahre lang Stillstand, insbesondere beim Klimaschutz.
KGE, wie sie in der Hauptstadt mit ihrem Kürzel genannt wird, legt den Finger in die Wunde. Der Haushalt ist ausgeglichen, die schwarze Null steht, aber die Milliarden für den Klimaschutz seien nicht eingepreist.
Was der Politik fehlt, was dem Haushalt fehlt, ist nicht Erkenntnis, ist nicht Bekenntnis, sondern es ist endlich Ergebnis, es ist endlich Handeln. Das ist, was fehlt. Hören Sie auf, immer nur zu reden, tun Sie endlich was.
Die Frau im grünen Kleid arbeitet sich auch an der FDP ab. Auch das zeigt diese Debatte. Jamaika, das Bündnis, das die GroKo ablösen könnte, ist kein Selbstläufer. Warum es beim ersten Anlauf nicht klappte, dass die Chemie zwischen Kanzlerin und FDP-Chef nicht stimmt, wird deutlich. Harsch raunzt sie ihn an, als sie eigene Maßnahmen gegen die kalte Progression im Steuersystem lobt und Christian Lindner dazwischen geht.
Das ist ein Unstreiter, selbst der Bund der Steuerzahler gestern gesagt hat, Herr Lindner, da waren Sie doch dabei, ich bitte Sie also. Das ist doch wirklich komisch. Die sagen doch sonst nichts Gutes über uns, aber bei der kalten Progression waren Sie nun wirklich dabei.
Und wie läuft es mit den Genossen? Oft unterhält sich Merkel mit dem Vizekanzler Olaf Scholz, der auf der Regierungsbank direkt neben ihr sitzt und den sie wohl gern zum SPD-Vorsitzenden hätte. Als Rolf Mützenich spricht, verdreht sie die Augen, wendet sich hilfesuchend an ihren Finanzminister, als wolle sie sagen, stimmt doch nicht, was der da erzählt.
Der Kohlekompromiss ist ein Beispiel, wie Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit zusammen gedacht und verwirklicht werden kann. Diese Integration in der Transformation hatte nur die SPD im Sinn.
Viel steht auf dem Spiel für Schwarz-Rot. Vielleicht ist es das, was Merkel noch einmal aus der Reserve lockt und sie heute so angriffslustig erscheinen lässt.
Frank Capellan berichtete, die schwarze Null soll weiter stehen, keine neuen Schulden, also auch nicht fürs Klima. Doch das Klimakabinett, das eigens für all die notwendigen Maßnahmen zum Schutze des Klimas ins Leben gerufen wurde, braucht Beinfreiheit, auch finanzielle. Die Idee des Wirtschaftsministers, Geld leihen bei Anlegern, bei Investoren, vor allem bei Privaten, mit einer Klimaanleihe für klimaschonende Investitionen. Doch nicht alle im Kabinett sind überzeugt von dieser Idee. Allen voran Finanzminister Olaf Scholz. Theo Gers berichtet.
Gegenwind für Peter Altmaier. Bis zu 50 Milliarden Euro will der Wirtschaftsminister mit wohlwollender Zustimmung der Kanzlerin mit einer Bürgerstiftung Klimaschutz einsammeln. Am Montag hatte er das Konzept vorgestellt. Kleinsparer sollen bis zu 2.500 Euro pro Kopf bei der Stiftung anlegen können und dafür 2% Zinsen erhalten. Die Stiftung wiederum soll das so eingesammelte Kapital in Form zinsloser Kredite für Klimaschutzprojekte wieder ausleihen. Doch so, wie sich das der Wirtschaftsminister denkt, wird es wahrscheinlich nicht kommen. Widerstand gegen Altmaier kommt von Finanzminister Olaf Scholz und sogar aus den eigenen Reihen, also der CDU. Eckart Rehberg, Chefhaushälter der Fraktion, hält die Klimastiftung für überflüssig. Für ihn ist nicht ersichtlich, wie sich eine solche Stiftung in das Gesamtpaket für den Klimaschutz einordnen lasse, und dann kehrt Rehberg den Haushälter heraus. Zitat: Ich bin der Auffassung, dass wir über den bestehenden Energie- und Klimafonds den Klimaschutz bewältigen können, und zwar ohne neue Schulden und ohne die Ersparnisse der Bürger. Heißt übersetzt, Rehberg sieht überhaupt keinen Grund, warum so eine Stiftung überhaupt gegründet werden soll und warum der Staat sich mit dieser Stiftung auf ein dickes Minusgeschäft einlassen sollte. Das aber wäre es. Da die Stiftung mit den zinslosen Darlehen kein Geld verdient, gleichzeitig aber den Geldgebern, also den Kleinanlegern, 2% Zinsen garantiert, hatte Altmaier vorgeschlagen, dass der Bund für diese Zinsen gerade steht. Finanzminister Scholz soll einen Zuschuss von bis zu 1 Milliarde Euro bereitstellen, und zwar pro Jahr. Bei 2% Zinsen könnten so private Gelder von bis zu 50 Milliarden Euro für den Klimaschutz mobilisiert werden, glaubt Altmaier. Doch weder Chefhaushälter Eckart Rehberg noch der Finanzminister wollen sich auf so ein Zuschussgeschäft und das auch noch als Dauereinrichtung einlassen. Das aber ist nur ein Grund für das Nein. Ein zweiter: Der Bund soll Anlegern keine Zinsgeschenke machen, erst recht nicht in Zeiten wie diesen, in denen er selbst überhaupt keine Zinsen aufbringen muss, wenn er sich Geld am Kapitalmarkt leiht. Und drittens, so Chefhaushälter Rehberg, soll der Staat nicht in Konkurrenz zu den Banken treten und das Spar- und Kreditgeschäft zu marktfernen Konditionen an sich reißen. Auch das wäre bei der Stiftung aus seiner Sicht der Fall. Denn zinsgünstige Darlehen, etwa für die Gebäudesanierung und damit den Klimaschutz, vergibt neben den privaten Banken auch schon die staatliche KfW-Bankengruppe. Und auch die kann sich derzeit praktisch zu 0% refinanzieren.
Der Bericht von Theo Gers. Es ist ein Zwischensieg für die Opposition in Großbritannien und all jene, die inzwischen die Fraktion der Tories verlassen wollten oder verlassen mussten. Ein schottisches Gericht hat entschieden, die Zwangspause, die Premierminister Boris Johnson dem Unterhaus verordnet hat, ist ungültig. Die Opposition fühlt sich bestätigt, obwohl es aus London auch ein anderslautendes Urteil gibt. Jens-Peter Marquardt.
Juristisch steht es jetzt erstmal 1:1. Der High Court in London hatte in der vergangenen Woche die Parlamentszwangspause für in Ordnung erklärt. Das schottische Berufungsgericht ist nun zum gegenteiligen Schluss gekommen und hat entschieden, dass die Zwangspause illegal sei. Denn Ziel der Zwangspause sei es, die Parlamentsarbeit zu behindern. So begründete Richter Lord Carloway heute das Urteil.
The advice given by the government to Her Majesty the Queen to prorogue Parliament from 9th September to 14th October was unlawful, and that therefore the prorogation itself is unlawful.
Die Anweisung des Premierministers an die Queen, das Parlament vom 9. September bis zum 14. Oktober zu suspendieren, sei ungesetzlich und damit sei auch die Zwangspause selber ungesetzlich, so Lord Carloway. Die Oppositionsparteien im Unterhaus forderten die Regierung danach auf, das Parlament jetzt sofort wieder einzuberufen. Sie fürchten, dass der Premierminister ohne Parlamentskontrolle doch noch einen Weg zu einem ungeregelten Austritt aus der EU am 31. Oktober findet. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon schloss sich der Forderung an.
Das
Parlament muss sofort zurückgerufen werden. Ich appelliere an den Premierminister, die Zwangspause des Parlaments zu beenden, damit die Abgeordneten wieder die Regierung kontrollieren können. Auch die größte Oppositionspartei, die Labour Party, setzte sich dafür ein, dass der Premierminister nach dem Urteil aus Edinburgh sofort wieder das Parlament in London einberuft. Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer erklärte, die Richter hätten offenbar klare Hinweise darauf gefunden, dass Boris Johnson die Queen hinters Licht geführt habe, als er sie die Zwangspause verkünden ließ. Das ist ein unglaublich machtvolles Urteil. Normalerweise mischen sich Richter nicht in die Motivationslage der Politiker ein. Hier haben die Richter aber offenbar überwältigende Beweise dafür gefunden, dass Johnson ungesetzlich gehandelt hat, als er das Parlament zusperren ließ. Dominic Grieve, ein ehemaliger Konservativer, weil Johnson ihn zusammen mit 20 weiteren Rebellen aus der Fraktion geworfen hat, forderte nach dem Urteil des schottischen Gerichts den Rücktritt des Premierministers.
If it were to be the case,
wenn die Regierung die Queen über die wahren Gründe für die Zwangspause getäuscht hat, dann ist das eine sehr ernste Angelegenheit. Und der Moment ist gekommen für einen schnellen Rücktritt des Herrn Johnson. Die Reaktion der Regierung sah aber anders aus. Sie legte sofort Berufung gegen das Urteil der schottischen Richter ein. Da auch gegen das entgegengesetzte Urteil des Londoner Gerichts die Berufung läuft, muss nun das oberste Gericht über die beiden Klagen entscheiden. Es hat die Anhörungen für den kommenden Dienstag angesetzt. Vor dem höchstrichterlichen Urteil werden die Abgeordneten wohl nicht ins Parlament zurückkehren.
Soweit Jens-Peter Marquardt. Kaum im Amt mit seiner neuen Regierung reist Italiens neuer alter Premierminister Giuseppe Conte nach Brüssel, um, wie er sagt, für Flexibilität zu werben, für Nachsicht mit Italien. Denn ziemlich schnell schon wird es um ziemlich viel Geld gehen. Mit seiner alten Regierung noch, vor allem mit der Lega von Matteo Salvini, ging Rom mit dem Staatshaushalt und vielen neuen Schulden auf Konfrontationskurs. Da klingt der Ton inzwischen anders, versöhnlicher, partnerschaftlicher. Das Problem aber bleibt. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Giuseppe Conte braucht Europas Unterstützung, um den Erfolg seiner neuen Regierung sicherzustellen. Und der italienische Ministerpräsident weiß offenbar, welche Register er in Brüssel ziehen muss, um Gehör zu finden.
Ho spiegato che il progetto politico di questo governo è un'Italia digitalizzata.
In die Digitalisierung und eine grüne Wirtschaft wolle er investieren, sagte Conte nach seinem Treffen mit der designierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Was sich ganz gut traf, schließlich hatte die gestern erst genau diese beiden Bereiche zu den wichtigsten Schwerpunktthemen ihrer Amtszeit erklärt. Investitionen in die Digitalisierung und eine grüne Wirtschaft sollen zu Wachstum führen und dann, so Conte, könne Italien auch seine Schulden reduzieren.
Il nostro obiettivo è la riduzione del debito, io l'ho detto chiaramente, ma lo vogliamo fare attraverso la crescita economica, una crescita ragionata, investimenti produttivi.
In der Tat drängt die EU seit langem auf einen Abbau des italienischen Schuldenbergs, der bei mehr als 130% des Bruttoinlandsprodukts liegt. Contes sozialdemokratische Vorgänger hatten da erste Erfolge verbucht und der EU feste Zusagen über eine Reduktion des jährlichen Haushaltsdefizits gemacht. Die waren dann aber von Conte über den Haufen geworfen worden, als der noch die Regierung aus Cinque Stelle und rechtsextremer Lega anführte. Jetzt regieren die Cinque Stelle mit den Sozialdemokraten und die Tonlage Brüssel gegenüber ändert sich. Nicht mehr schroffe Ablehnung, sondern Werben um Verständnis dafür, dass die Wirtschaft nur durch Investitionen angekurbelt werden kann. Was das für den Staatshaushalt bedeutet, wird sich schon in wenigen Wochen zeigen. Dann muss Italien wie jedes andere Mitgliedsland seinen Haushaltsentwurf für 2020 in Brüssel zur Prüfung vorlegen. Der Entwurf des Etats ist keine leichte Aufgabe. Die Ausgabenprogramme der alten Regierung Conte hatte sich Italien mit der Zusage an Brüssel erkauft, im kommenden Jahr die Mehrwertsteuer deutlich zu erhöhen. Davon will die neue Regierung Conte nichts mehr wissen. Eigentlich müssten dann die Ausgaben zusammengestrichen werden, was aber zusätzliche Investitionen in eine digitale und grüne Wirtschaft extrem erschweren dürfte. Conte warb in seinen Gesprächen in Brüssel um Nachsicht. Was das konkret bedeutet, wird sich zeigen, wenn der Haushaltsentwurf vorliegt. Konkreter waren Contes Forderungen in einem anderen Bereich, der das Verhältnis Italiens zu den EU-Partnern belastet hat, in der Flüchtlingspolitik. Die neue italienische Regierung hat versprochen, vom harten Verweigerungskurs, den Ex-Innenminister Salvini gefahren hatte, abzuweichen. Dennoch verlangte Conte einen Übergangsmechanismus, mit dem in Italien ankommende Flüchtlinge auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden.
Tutti devono partecipare a meccanismi di redistribuzione e quindi un meccanismo di solidarietà.
Wer sich an diesem Verteilmechanismus nicht beteilige, so konnte weiter, müsse einen Preis dafür zahlen.
Der Bericht von Peter Kapern. Weil sie sich zu oft uneins waren, hat sich US-Präsident Donald Trump gestern von seinem Sicherheitsberater, von John Bolton, getrennt. Bolton, der Falke, der auch einen bewaffneten Konflikt nicht scheuen würde. Und Trump, der Präsident, der sich doch so gern in den Geschichtsbüchern als Friedensbringer wiederfinden würde. Er probiert es in Nordkorea, er probiert es in Afghanistan, doch wirklich voran kommt er dabei nicht. Nachdem er am Wochenende die Gespräche mit den Taliban abgebrochen hatte, ist heute die US-Botschaft in Kabul angegriffen worden. Bernd Muschborowska.
Kurz nach Mitternacht Ortszeit schlug eine Rakete auf dem Gelände der US-Botschaft in Kabul ein. Über dem streng gesicherten Areal im Zentrum der afghanischen Hauptstadt stand eine große Rauchwolke, wie auf Bildern zu sehen war, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt, auch in dem in der Nähe liegenden NATO-Hauptquartier sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es. Der Raketenangriff auf die US-Botschaft in Kabul fand genau am 18. Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York statt. Kurz darauf, Ende 2001, waren die USA in Afghanistan einmarschiert und hatten die Taliban gestürzt, die dem Al-Qaida-Chef Osama bin Laden Unterschlupf gewährt hatten. Nach 18 Jahren Krieg hatten die USA zuletzt mit den Taliban über einen möglichen Abzug aus Afghanistan verhandelt, wenn sie wiederum auf Gewalt verzichten und Terrororganisationen wie Al-Qaida künftig keinen Unterschlupf mehr gewähren. Vor wenigen Tagen erklärte US-Präsident Trump die Gespräche mit den Taliban für tot.
Bernd Muschborowska berichtet, und Sie haben es gerade gehört, 18 Jahre liegen sie inzwischen hinter uns, die Anschläge vom 11. September in New York und in Washington, als die von Al-Qaida-Terroristen entführten Flugzeuge in das World Trade Center und das Pentagon krachten. Fast 3000 Menschen starben damals. Und mit ihnen der Mythos der unantastbaren USA. Seitdem befinden sie sich gemeinsam mit den NATO-Partnern im Krieg gegen den islamistischen Terror. Heute wurde der vielen Opfer von einst gedacht. Aus New York meldet sich mein Kollege Peter Mücke.
Um 8.46 Uhr Ortszeit hielt die sonst so rastlose Stadt inne. Vor 18 Jahren schlug genau zu diesem Zeitpunkt die erste der entführten Passagiermaschinen in den Nordturm des World Trade Centers ein. Danach war die Welt nicht mehr die, die sie vorher war, vor allem für die vielen Menschen, die bei den Anschlägen einen Angehörigen verloren haben.
It was terrible until today. It was just like yesterday.
Es ist schrecklich, bis heute. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Diese Trauer, das Loch in meinem Herzen, das eher größer wird, es hört nie auf, niemals.
Never ends.
Sagt diese Frau, die vor 18 Jahren ihren Ehemann verloren hat. Eine andere, deren Schwägerin im World Trade Center ums Leben kam, drückt es so aus.
Sometimes.
Jedes Mal zum Jahrestag fühlt es sich an, als würde die Wunde vom 11. September 2001 wieder aufgerissen und alles würde von vorne losgehen. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Angehörige versammelt, dort, wo bis vor 18 Jahren das World Trade Center stand und heute eine Gedenkstätte und ein Museum an die Anschläge erinnern. Fast 3000 Menschen kamen damals ums Leben und der Name jedes Einzelnen wird heute verlesen von Angehörigen, die meist auch noch einige persönliche Worte sprechen.
Michael Scott Carlo and our cousin, firefighter Thomas Anthony Casoria.
Wir denken an unseren geliebten Cousin, so wie wir an alle Opfer von damals und ihre Familien denken. Aber lasst uns nicht die vielen Helfer vergessen, die nach dem 11. September 2001 gestorben sind. Und lasst uns auch für diejenigen beten, die durch ihren Einsatz am Ground Zero krank geworden sind oder noch krank werden. Fast 2400 Menschen sind inzwischen an den Spätfolgen gestorben. Zehntausende sind erkrankt, weil sie bei den Aufräumarbeiten giftigem Staub ausgesetzt waren. Viele von ihnen werden vorzeitig sterben. Lange war unklar, wer für die medizinische Behandlung und die finanzielle Entschädigung dieser Menschen aufkommen wird. Erst vor einigen Wochen entschied der US-Kongress, den Hilfefonds dauerhaft mit Geld auszustatten. Mit Glockenschlägen und Schweigeminuten wurde heute auch an die Momente erinnert, an denen die Türme des World Trade Centers einstürzten und viele Menschen mit in den Tod rissen. Auch den Vater von Fallon Halloran, den sie nie kennenlernte. Ihre Mutter war damals im vierten Monat schwanger mit ihr. Ich denke natürlich darüber nach, was ich alles mit ihm nicht erleben konnte, wie mein Leben anders verlaufen wäre, wenn er bei mir gewesen wäre. Und auch darüber, dass ich selbst eine andere Persönlichkeit wäre. Denn ich bin schon sehr geprägt von dem, was damals passiert ist.
I think a lot of my personality is based around this thing that happened.
Der Bericht von Peter Mücke über das Gedenken, das Erinnern in New York heute am 11. September 2019. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kämpft um seine Wiederwahl in der kommenden Woche. Nun spricht er erneut von der Annexion von Palästinensergebieten und erntet dafür heftige Reaktionen. Tim Aßmann.
In der arabischen Welt stößt Benjamin Netanyahus Ankündigung auf breite Ablehnung. Wenn Israel das besetzte Jordantal tatsächlich annektiert, sieht das Königshaus in Saudi-Arabien darin eine Eskalation und die Arabische Liga spricht von einer schreienden Verletzung internationalen Rechts. Der jordanische Außenminister nannte die angekündigte Annexion einen gefährlichen Schritt, der die Bemühungen um einen Frieden untergrabe. Ähnlich hatte sich bereits ein Sprecher des UN-Generalsekretärs geäußert und von verheerenden Folgen gesprochen. Auch die türkische Regierung kritisierte die israelischen Annexionspläne scharf. Israels Premierminister hatte erklärt, im Falle eines Sieges bei den Parlamentswahlen in knapp einer Woche, das Jordantal umgehend annektieren zu wollen. Es macht rund 30% des besetzten Westjordanlandes aus, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Israels Regierungschef Netanyahu stellte auch eine Annexion aller jüdischen Siedlungsgebiete im Westjordanland in Aussicht, gab aber an, zunächst die Vorstellung der US-Pläne für einen Frieden in der Region abwarten zu wollen. In Israel wird Netanyahus Ankündigung als reines Wahlkampfmanöver betrachtet. Die Opposition und politische Kommentatoren bewerten es als leeres Versprechen. Umfragen zufolge kann Netanyahu bei den Wahlen am kommenden Dienstag nicht mit einer Mehrheit für sein politisches Lager rechnen.
Aus Tel Aviv, Tim Aßmann. China zeigt sich nervös, bestellt den deutschen Botschafter in Peking ein. Man sei tief unzufrieden und enttäuscht, musste sich der Diplomat dann anhören. Gemeint ist das Treffen des deutschen Außenministers mit Joshua Wong, dem Aktivisten aus Hongkong, einem der führenden Köpfe der Proteste dort. Das werde negative Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen haben. Scharfe Worte aus Peking, während sich der 22-jährige Aktivist in Berlin auch den Fragen von Journalisten gestellt hat. Einer davon war mein Kollege Klaus Remme.
Offener Schlagabtausch zwischen Peking und der Demokratiebewegung in Hongkong. Und das mitten in Berlin. Der Besuch von Joshua Wong hatte gestern bereits für Verstimmung gesorgt. Die chinesische Regierung empörte sich über ein Treffen und ein Foto von Wong mit Außenminister Heiko Maas. Um 10 Uhr heute Morgen trat Wong dann vor gut 70 Journalisten der Bundespressekonferenz.
Hongkong is the new Berlin in the new Cold War. I appeal to you to stand with people of Hong Kong. Thank you.
Im neuen Kalten Krieg ist Hongkong das neue Berlin, so Wong und bat um politische Unterstützung. Die Bevölkerung lebe an der Front im Kampf gegen das autoritäre China. Das umstrittene Auslieferungsgesetz wurde inzwischen zurückgenommen, doch Wong sieht darin eine Finte. Vor dem chinesischen Nationalfeiertag solle so die Illusion einer Befriedung hergestellt werden. Außerdem, so Wong, niemand hätte die Rücknahme für möglich gehalten. Wir haben einen Erfolg erzielt, aber keinen Sieg.
But not a victory.
Angesichts so wörtlich barbarischer Polizeigewalt forderte Wong eine unabhängige Untersuchung. Wir machen weiter, versicherte er in Berlin.
No one predicted the Berlin Wall will fall.
Keiner hat den Mauerfall vorhergesagt. Unsere Entschlossenheit soll unterstreichen, dass wir demokratische Rechte haben. Einige nennen mich einen Separatisten. Es geht uns aber nur darum, unsere Regierung frei wählen zu können. Der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, ist so jemand, der den 22-jährigen Wong für einen Separatisten hält. 4 Stunden nach dem Auftritt Wongs lud der Botschafter zur Pressekonferenz. Wong ist auf Einladung der Bild-Zeitung in Deutschland. Ihr Korrespondent wurde am Botschaftseingang zurückgewiesen. Man habe keinen Platz, erklärte der Botschafter in einem Pressesaal, der auch die doppelte Menge an Journalisten verkraftet hätte. Schwer kriminell, nahezu terroristisch seien die Taten der Demonstranten in Hongkong, so Botschafter Wu, und zu Wong und seinen Anhängern so viel.
Seine Anhänger und er zielen darauf ab, Konfrontationen in der Gesellschaft herzustellen, Hass und Gewalt zu verbreiten, indem sie das Prinzip ein Land, zwei Systeme einschwärzen und die Hongkonger Regierung sowie die Polizei verleumden.
Dass der deutsche Außenminister Joshua Wong getroffen hat, nimmt Peking nicht auf die leichte Schulter. Kümmert er sich wirklich um Rechtsstaatlichkeit oder will er politisches Kapital aus der Sache schlagen? Fragte Wu während der Pressekonferenz. Teilweise sprach der Botschafter Chinesisch, hier sein Übersetzer.
Dieser Zwischenfall wird eine sehr negative Beeinträchtigung für die bilaterale Beziehung ausüben.
Der deutsche Botschafter in Peking wurde einbestellt, um den Protest zu unterstreichen. Die Bundesregierung sitzt zwischen den Stühlen. Wong fordert eine klare Verurteilung der Polizeigewalt, ein Exportverbot von Gummigeschossen und Teilen für Wasserwerfer an Hongkong und China und die Aussetzung von Handelsgesprächen mit China, solange Menschenrechtsthemen nicht mit auf die Agenda kommen. Die Bundeskanzlerin traf sich heute aber nicht mit Joshua Wong, versicherte jedoch im Parlament, die Einhaltung der Menschenrechte sei unabdingbar. Das gelte auch für Hongkong. Die FDP kritisierte Angela Merkel. Man dürfe sich von Peking nicht einschüchtern lassen, so Parteichef Christian Lindner.
Gute Geschäfte in allen Ehren. Für uns muss aber klar sein, wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit dürfen nie voneinander getrennt werden.
Nach seinem Aufenthalt in Berlin reist Wong weiter in die Vereinigten Staaten.
Klaus Remme berichtete. Die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Madrid haben sich weiter tausende Katalanen auf die Fahnen geschrieben. Mit einer Kundgebung am Abend in Barcelona wollen sie Geschlossenheit demonstrieren, doch in Wirklichkeit ist die Bewegung tief gespalten und viele Separatisten verlieren die Geduld mit den Politikern. Marc Dugge.
Vor Elisabeth steht ein großer Teller Sushi. Vor der Diada geht sie nochmal ausgiebig essen, um nachher keinen Hunger zu haben. Sie und ihre Freundin kommen aus Igualda, rund 50 Kilometer von Barcelona entfernt. Beide tragen sie ein türkises T-Shirt. Ziel Unabhängigkeit steht darauf. Zur Diada zu kommen, sei ihr Pflicht, sagt sie. Ich habe jedes Jahr gesagt, jetzt ist es das letzte Mal, dass ich komme. Und doch bin ich immer und immer wieder hier. Elisabeth wird erst dann nicht mehr kommen, sagt sie, wenn Katalonien eine unabhängige Republik geworden ist. Sie wollen für die, wie sie sie nennen, politischen Gefangenen demonstrieren, jene katalanischen Aktivisten und Politiker, die in Untersuchungshaft sitzen. Sie sollen sich strafbar gemacht haben, als sie im Herbst vor 2 Jahren ein illegales Unabhängigkeitsreferendum organisierten. In wenigen Wochen sollen die Urteile fallen. Es ist vor allem die Solidarität mit diesen Inhaftierten, die die Separatisten in diesen Tagen zusammenhält und die die Menschen zur Diada kommen lässt. Wir wollen zeigen, dass die Unabhängigkeitsbewegung stark ist und dass die Repression sie nicht besiegt hat, sagt Alicenda Palosie, Präsidentin der Separatistenbewegung ANC. Die Organisation hat die Demonstration in Barcelona mitorganisiert. Auch die andere große Separatistenorganisation Omnium Cultural hat ihre Anhänger auf die Straße gebracht. Früher haben die beiden Organisationen die Demo gemeinsam organisiert. Heute geschieht das getrennt, weil sich die politischen Ziele der Organisationen voneinander unterscheiden. Überhaupt ist von Einigkeit wenig zu spüren bei dieser Diada. Zwar wird Katalonien von einem erbitterten Separatisten geführt, Regionalpräsident Torra lässt keine Gelegenheit aus, der spanischen Regierung eine harte Unterdrückungspolitik zu unterstellen. Doch viele Unabhängigkeitsanhänger sind der Worte müde. Sie wollen Taten und beschimpfen Torra schon mal öffentlich als Verräter. Auch unter den Politikern gibt es große Differenzen. Da sind die, die die Unabhängigkeit Kataloniens als eher langfristiges Ziel sehen und jene, die die Republik lieber jetzt als gleich haben wollen. Diese Gegensätze seien übertrieben. Sie würden von interessierter Seite aufgebauscht, sagt Alfred Bosch, Außenbeauftragter der katalanischen Regierung.
The truth is that, Catalan society is plural.
Wahr ist vielmehr, dass wir eine plurale Gesellschaft in Katalonien sind. Dieses plurale System macht es aber auch schwerer, einen Konsens zu finden und Entscheidungen zu treffen. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass wir wichtige Entscheidungen letztlich zusammentreffen. Eine dieser Entscheidungen könnte sein, wie die Separatisten auf die anstehenden Urteile im Katalanenprozess reagieren. Für den Fall, dass die Angeklagten nicht freigesprochen werden, hat Regionalpräsident Torra schon eine große Mobilisierung angekündigt. Wie diese aussehen wird, ist allerdings noch offen.
Mit dem Bericht von Marc Dugge geht diese Sendung zu Ende. Mein Name ist Mario Dubovicek und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.